Oh, Podcast läuft.
Sehr gut.
Podcast läuft. Live in Düsseldorf, Berlin heute. Tiefdenken live mit dem Künstler ohne Namen. Anlass ist Release. Eine neue Textarbeit auf Wand im Institut für alles Mögliche. Ein Gespräch im Standardmodus. So war das vereinbart.
So ist es vereinbart. Herzlich willkommen auch hier im Institut für alles Mögliche, in der Zentrale sozusagen Abteilung für alles andere.
Genau.
Mit einer wunderbaren Arbeit von Florian Kuhlmann.
Halt, wo bist du jetzt? Du bist auf Instagram schon live. Das muss man doch dazu sagen. Wir sind heute nicht nur als Podcast, sondern auch live.
Nein, Moment. Also das ist jetzt hier mal nicht so komisch. Also das ist...
Ach so.
Die Arbeit ist aufgebaut in der Abteilung für alles andere.
Ja.
Und die Arbeit wird hiermit eröffnet und wird aber nur über Instagram eröffnet. Beziehungsweise
exakt.
Heimlich machen wir hier natürlich diesen Zencaster, um nebenbei was aufzunehmen. Aber eigentlich ist ja der Zugang zur Welt, der Zugang zur Veröffentlichung ist Instagram Live. Und jetzt ist natürlich wunderbar, wir haben uns überlegt, wir machen so ein kleines Frage-Antwort-Spiel und tauschen ab der Hälfte die Rollen.
Genau. Ja.
Aber jetzt
alles richtig, was du sagst, alles richtig.
Eigentlich noch auf Instagram dazukommen, oder? Geht das noch?
Jetzt müssten wir Instagram dazuschalten. Die Welt schalten wir jetzt hinzu.
Ist ja da, du musst ja nochmal dazukommen jetzt.
Ja, ich sehe dich nicht. Ich krieg das nicht.
Hä? Ich habe dich doch eingeladen.
Ah, hier, Instagram, das Institut live. Zack, siehst du?
Mann.
So, jetzt sind wir live. Aber warum? Mann, wir waren mal Internet-Avantgarde, ne? Das waren wir mal.
Ja, ich nie. Ich war immer nur User.
Live gehen mit dem Institut. Jetzt läuft das. So, ich mache das hier ein bisschen. Zack.
Super.
Jetzt haben wir das alles eingestellt. Und jetzt können wir unser Gespräch beginnen. Live und eben auch als Podcast für die Peripherie dann. Kooperationsprojekt mit Berlin, Institut für alles Mögliche. Also wir haben uns vorgenommen, wir wollten Gespräche in verteilten Rollen machen. Uns gegenseitig interviewen, 5-mal die gleichen Fragen, 6 sind es jetzt geworden. Wer fängt an? Wollen wir noch was sagen? Müssen wir noch was sagen? Ja. Woher kennen wir uns, wir beide?
Wir können zum Beispiel noch sagen, dass auch Fragen aus dem Publikum, wenn gewünscht, gestellt werden können.
Ja.
Und wenn wir das dann hier mit den Knöpfchen nebenbei hinbekommen, können wir das auch noch dazu nehmen, wenn das geht, dann.
Genau. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, die Arbeit, Podcast kann man die ja dann nicht sehen. Ist ja relativ einfach erklärt. Das ist ein Satz. Der Satz ist, wir haben ein Echo jetzt irgendwo.
Ich stelle jetzt hier einen Rechner aus, damit ist der weg.
Ist das Echo? Weg. Nee, ist immer noch da.
Ah, das könnte dann. Ist bestimmt nicht mehr da.
Meinst du? Jetzt ist weg. Sehr gut. Nee, ist immer noch da.
Macht nichts.
Ja, ist okay. Also wir beschreiben jetzt mal die Arbeit. Die Arbeit ist relativ einfach erklärt. Nee, du, das ist blöd, weil das jetzt, wir haben jetzt in dem Podcast haben wir jetzt immer dieses Echo drin. Aber jetzt strapazieren wir hier beim Nerven. Müsstest, glaube ich, die Instagram.
Stelle ich hier den Computer ein bisschen weiter weg, dann sollte es aufhören.
Na gut. Du musst mich leiser machen. Ich höre mich. Ich bin da jetzt in Berlin nicht zu hören. Und höre jetzt, das hört man jetzt auf dem Podcast.
Okay,
pass auf.
Ich höre dich.
Nee, das kommt ja nur bei mir an.
Macht nichts. Das ist ja auch ein Zwiegespräch mit einer gewissen Resonanz, sag ich mal.
Gut. Also wir kommen jetzt mal zu dem Satz. Das ist, der Satz ist schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Der heißt kein Gott, kein Staat, kein Internet. Areal, Typografie, relativ groß, auf einer 4x3 Meter großen weißen Wand. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Das ist ganz praktisch an dem Arbeiten. Das kann man sich so als Bild, gedankliches Bild verinnerlichen. So, darum soll es heute gehen. Das ist der Anlass unseres Gesprächs. Jetzt können wir einsteigen direkt. Vielleicht sagen wir doch noch mal was zu dem Ort, wo wir uns befinden. Das Institut für alles Mögliche. Das ist ein. Das hast du. Vor wann hast du das gegründet?
Das war 2010. Wurde das gegründet, genau. Ich habe da wesentlich mitgewirkt.
Wesentlich, du hast das gegründet? Oder du bist der Gründer?
Ja, das stimmt. Eigentlich stimmt es so. Aber eigentlich ist der Mythos viel besser, wenn man das so gemeinsam gründet. Da ist noch unklar, wie viele Leute waren das eigentlich. Es scheint eine riesige Masse zu sein an Leuten, die sowas haben wollten.
Ja, das ist richtig.
Genau, das war der zweite Raum, den es gibt. Mittlerweile gibt es über 50 Stück. Davon sind auch ganz viele wieder zugemacht worden. Institut für alles Mögliche gibt es in Berlin jetzt, gibt es auch in anderen Städten. Aber es ist nicht ganz entscheidend. Was wir machen ist, wir bieten Raum an für Experimente sämtlicher unterschiedlicher Art. Und heute hier zu Gast eben Florian Kuhlmann mit einen seiner Satzsetzungen. Und zwar, wie heißt es eigentlich? Gibt es da eine. Oha. Gibt es eigentlich einen Titel?
Es gab eine Nummer. Bisher eigentlich nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die haben sind ja immer sehr kurze Sätze. Könnte man sagen, ohne Titel. Ich habe jetzt gedacht, ich fange jetzt mal an mit, ich nenne das Konfiguration 2023-02-1, also für den Monat. Also das wäre jetzt, wenn ich jetzt diesen Monat mehr machen würde, dann gibt es jetzt noch die 2 irgendwann und die 3, also könnte man das durchnummerieren. Und dann hätte man irgendwann so eine Art Titel. Aber das braucht es ja eigentlich nicht, weil das ja so kurz und prägnant ist. Also sechs Worten dann nochmal einen Titel zu geben, ist, halte ich jetzt irgendwie für zu viel. Und das ist ja auch das Wesen dieser Arbeit, ist ja auch die Idee, wirklich absolut minimalistisch zu sein. Also das ist ja so also Minimal Concept Art, bei der ich versuche, ganz reduziert den Wahrnehmungsfokus auf die blinden Flecken der Gegenwart zu lenken.
Ja, manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht ist der Titel auch der Text.
Genau, so, man würde jetzt sagen, ohne Titel, das wäre das Einfachste. Aber ich habe jetzt gedacht, und das fange ich jetzt hiermit mal an, die Idee zu sagen, ich würde die jetzt durchnummerieren. Also Konfiguration 2023-02-1. Das hat dann auch was schön Technisches. Das kriegt so ein bisschen nochmal eine technische Nummer, das fällt mir eigentlich.
Seit wann machst du diese Texte eigentlich?
Ja, da habe ich angefangen, auch so ungefähr 2010 war das. Das ist ja aus der Not heraus geboren, weil ich ja früher hatte ich ja diese ganz aufwendige Collage gemacht. Wir haben immer noch so ein blödes Echo. Kannst du das bei dir auf Instagram noch mal ein bisschen leiser machen, bitte?
Ich kann mein Telefon leiser machen, klar.
Aber ich komischerweise kriege ich mein Telefon auch leiser.
Ich schiebe mal noch den Rechner noch ein Stück weg.
Hab das auch schon versucht. Die Rechner, die sind so gut mittlerweile, die kriegen das alles mit.
Okay, also was mich jetzt interessiert.
Ich muss dir noch erklären, wo das jetzt herkommt.
Ja, so richtig, bitte erklär das. Ja,
da waren wir stehen geblieben. Also diese Arbeiten, die sind ja aus der Not heraus geboren, weil ich keine Zeit mehr hatte, was anderes zu machen. Und ich aber nicht aufhören wollte mit der Kunst. Und dann musste ich das hatte mit den Kindern zu tun, dass ich keine Zeit mehr hatte, weil halt dann immer mehr Kinder kamen. Und dann musste ich irgendeine Möglichkeit finden, sehr effizient Kunst zu schaffen, weil ich gesagt habe, ich kann das jetzt, also ich wollte das jetzt der Familie jetzt nicht zumuten, diese hochprekären Lebens, so hochprekär zu leben, nur weil ich jetzt hier meinem Kunstsinn nachgehen wollte und habe dann gesagt, okay, ich will aber trotzdem weitermachen und müsste irgendwas finden, was wirklich extrem effizient ist und einfach, und das sind diese Sätze, die ich mir meistens irgendwo, die mir einfallen oder die mir irgendwo einfallen, zufliegen und die ich dann in, also sehr schnell, wenn ich es selber mache, maximal eine halbe Stunde auf die Wand aufbringe. So. Und das war so. Und die Arealtypografie, die ist, geht eigentlich auch zurück auf den Thomas Spalleck, das ist ein Gestalter, der hatte die damals irgendwie eingeführt. Ich habe bis heute schlechtes Gewissen, weil ich mir die ein bisschen für ihn geklaut habe. Habe ich aber erst später gemerkt. Und ich fand die aber sehr passend, weil das ja so eine extrem einfache Typografie ist. Die Schrift ist absolut demokratisch zugänglich für alle. Es ist so eine, ist auf jedem Rechner der Welt installiert. So eine Nullschrift irgendwie, die so auch überhaupt wirklich so ein Null ist irgendwie. Und ich wollte da auch kein Bild mehr haben. Also das war ja auch dann vorher, hatte ich diese aufwendigen Bilder gemacht und jetzt. Eben kein Bild mehr, so das Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht habe. Reicht das?
Ich finde es super. Ich meine, das Bild wird natürlich nicht ganz, in doppelter Hinsicht nicht ganz losgeworden, sozusagen, aber von der Sache her ist es natürlich ein schönes Textbild und okay, also genau. Aber was mich tatsächlich interessiert, das war auch eine unserer Fragen, die wir uns im Vorfeld schon notiert haben. Du setzt diese Texte auf weiße Wände. Und dann gibt es so eine Art Eröffnungsmoment, ja, ob das also über Instagram ist oder live vor Ort ist, wie auch immer. Bisher hast du die aber für Instagram, so verstehe ich das, für Social Media entwickelt und entworfen. Wieso werden die dann überhaupt an einem Ort überhaupt installiert? Weil ich meine, wir haben jetzt hier, das ist ein bisschen schräg, weil mein Telefon, das hat so den Winkel nicht so ganz drauf. Das flackert so ein bisschen, weil unsere Lampen sind nicht so dolle, wie ich dann mal wieder sehen muss. Und weißt du, es wäre doch, wenn Leute können auch nicht kommen, es ist also für Instagram, es wäre aber wahrscheinlich viel besser, man macht es einfach auf Photoshop. Warum gibt es also diesen Live-Moment, warum gibt es diesen tatsächlich diesen Realisationsmoment, warum muss da noch überhaupt Material im Spiel sein?
Ja, da muss man vielleicht auf verschiedene Arten antworten. Also ja, also ursprünglich sind die ja wirklich, hatte ich die ja wirklich nie auch, ich habe ja die irgendwelche Fotos von weißen Räumen genommen und habe sie da in Photoshop reinmontiert. Das war ja dann so die ursprüngliche Idee, so sind die entstanden. Und das war ja auch eigentlich immer so ein Witz, diese ganze Geschichte. Ich habe es halt einfach so nebenher gemacht, einfach um weiterzumachen. Und dann ist das jetzt, aber jetzt ist aber letztes Jahr dann wirklich was Schönes passiert, und zwar wurde dann eine dieser Arbeiten angekauft und dann passiert was Seltsames mit einem, auf einmal fängt man, dann gibt man dem Ganzen dann doch irgendwie einen anderen Wert.
Fängt man an, das doch so irgendwie anzunehmen oder so.
Ja, einmal wird es dann doch Kunst.
Aus Versehen auch Kunst,
ja. Aus Versehen, das freut mich natürlich tierisch, also ganz abgesehen davon, dass das ja immer praktisch ist, wenn ein bisschen Geld ins Haus kommt, aber ist es auch schön so, und das hat auf einmal hat das dann so eine Wertigkeit bekommen. Und dann wurde also aus diesem Spaß, das ja immer mehr so ein Joke war, wurde dann irgendwie auch vielleicht dann doch so eine Art künstlerische Arbeit. So, das war so das eine. Und wenn man das natürlich, dann habe ich immer vielleicht auch das, gleichzeitig hat er sich aber so das Gefühl entwickelt, dass ich irgendwie den Sachen doch ein bisschen mehr, auch selber ein bisschen mehr Raum geben wollte. Also das versendet sich ja auch so. Wenn man dann so auf Instagram so ein Bild raushaut, dann gibt es dann irgendwie ein paar Likes dafür und dann ist das irgendwie auch durch. Und ich finde jetzt so den Aufwand, den wir jetzt betreiben, das ist ja einfach mal so ein Aufwand für uns. Mehr ist das ja jetzt mal gar nicht. Also es ist so. Und da, also erstmal, dass ich glaube, das ist auch vielleicht das, was es mir, wo ich mittlerweile merke, worum es eigentlich mir geht, so dass ich sage, ich mache das in erster Linie mal für mich, weil ich das möchte. Und dem Ganzen gibt es natürlich mehr Raum und mehr Aufmerksamkeit und eine gewisse Wertigkeit, wenn wir uns beide auch einfach sagen, okay, wir verabreden uns dafür und wir machen, betreiben einen gewissen Aufwand. Das ist, finde ich, einfach auch für uns oder für mich auch eine andere Erfahrung. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, das da im Raum zu materialisieren. Ja, ich mag auch die Vorstellung, so dass das da jetzt in diesem Raum ist und dass da jetzt diese Aufnahme dann die nächsten Tage läuft. Niemand ist in dem Raum, nur diese Aufnahme. Das hat irgendwie so eine schöne, ich finde, das hat eine schöne, gefällt mir gut.
Es hat auf jeden Fall eine Ernsthaftigkeit, weil natürlich ein Raum für die Kunst da ist, obwohl gar keine betrachtende Person sozusagen das braucht, gefragt hat, zugänglich sein kann und so weiter. Also, ich meine, klar, man kann natürlich eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich will vorbeikommen, ich will es tatsächlich nicht ansehen. Aber es ist schon ziemlich nah dran so, ne? Also, aber dass es läuft und da ist, weil es da sein soll, Kunst für die Kunst, ist natürlich ein schönes Argument.
Ja, vielleicht, du hast aber auch gerade was Schönes gesagt eigentlich. Nämlich diesen Raum für die Kunst. Und das ist ja jetzt auch, das ist ja eine weitere Frage. Ich meine, es ist ja eine Provokation, was da steht. Kein Gott, kein Staat, kein Internet. Ich habe ja schon immer irgendwie ideologiekritisch gearbeitet, aber ich finde, die ist jetzt sehr, auch so ein bisschen brachial ideologiekritisch. Und da macht es für mich auch einfach Sinn, das Ding wirklich ganz explizit in einem im Kunstumfeld zu zeigen, also zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, ist nicht nur auf Instagram ein Bild, sondern das ist jetzt irgendwie wirklich in einem Raum installiert, ein Raum, der auch der Kunst gewidmet ist, weil man in diesen Räumen nämlich auch Fragen diskutieren kann, auch politische Fragen einfacher diskutieren kann, ideologiekritische Fragen einfacher diskutieren kann, weil man nach wie vor den grundgesetzlich oder verfassungsgemäß geschützten Freiraum der Kunst dort auch genießt. So. Und das ist teilweise gar nicht so schlecht, wenn so in diesen Momenten, so gerade im Internet, wo alles miteinander verschwimmt, wo die Dinge so nebeneinander stehen und das sorgt ja auch für viel Verwirrung, wo es die Kategorien sich so ein bisschen auflösen, und dann zu sagen, okay, man geht wieder in diesen Raum rein und führt da ein Gespräch und diskutiert da über Dinge, weil sie eben da Kunst sind. Da darf man eben frei denken. Das ist auch in Ordnung, da auch mal Quatsch zu denken oder da auch mal was zu denken, was vielleicht nicht opportun ist oder PC ist oder sonst irgendwas, weil wir diese Räume der Kunst irgendwie uns auch als Gesellschaft zugestehen. So, und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, diesen Satz dahin zu bringen, zu sagen.
Das ist ganz spannend, weil die letzte, ich weiß nicht, ob du die letzte Biennale und auch die letzte Berlin-Biennale angeschaut hattest, da ging es viel um politisch heikle Themen und da waren auch Menschen eingeladen, Künstlerinnen, Künstler in Gruppen eingeladen, die eigentlich eine gewisse politische Agenda haben, Aufklärung zu treiben. Also ich denke da zum Beispiel an so Videos von Forensic Architecture zum Beispiel, die so ein bisschen über die Anfänge der Invasion in der Ukraine gezeigt und besprochen haben, das ein bisschen aufgearbeitet haben. Und was ich mich da seitdem frage, ist auch, warum wird eigentlich sowas in der Kunst verhandelt? Ne? Was ist da eigentlich los? Wieso gibt es das nicht? Wieso sind keine Nachrichtendienste dafür zuständig sozusagen, sondern wieso gibt es eigentlich so einen Freiraum für solche Erklärungen, für solche Hintergrundinfos, für solche forensischen Aufklärungen, für vielleicht auch mal gewagte Thesen, vielleicht auch mal ein bisschen provokante Statements. Wieso findet das eigentlich mittlerweile nur noch in der Kunst statt? Das finde ich schon spannend, was du da sagst. Weil das dann natürlich, ist das so eine Art letzter Zufluchtsort? Ist das so eine Art letzter gehoffter Freiraum? Oder ist das eigentlich, oder was ist da eigentlich los? Ne? Aber gut, jetzt sind wir ja schon direkt im Inhalt. Du sagst, kein Gott, kein Staat, kein Internet. Zumindest steht es da so, schwarz auf weiß. an unserer Wand. Im Institut, im hiesigen Institut zu Berlin. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat Gott, Staat und Internet miteinander zu tun und wieso ist da eigentlich so ein starkes Keim davor? Was gibt's da, was ist da ablehnenswert oder was, oder ist das eine Zuspitzung und du meinst das vielleicht eher sarkastisch und aber das würde mich natürlich interessieren, was ist da los?
Ja, was ist da los? Das ist eine gute Frage, was da los ist. Das ist eigentlich schon die erste Frage, die war ja, du hast ja, das war ja schade, du hast ja zu dem vorherigen Thema hast ja eingeleitet und dann leider abgebrochen. Das war ja schon, das ist ja schon brisant, die Frage, also wie man damit umgeht, mit diesen Freiräumen der Kunst, die da politisiert werden. Was ich im Übrigen auch teilweise problematisch finde, also durchaus problematisch finde. Ich finde das, weil ich in Teilen da eine politische Agenda erkenne, die ich schwierig finde. Also man hat das auf der Documenta, hat man das ein bisschen relativ stark gemerkt, dass auf einmal nämlich diese Kunsträume relativ stark von politischen Themen eingenommen worden sind, dass dort auf einmal bestimmte Themen, was vielleicht auch irgendwie sinnvoll sein kann, aber wo man sich zu Recht, du auch zu Recht die Frage stellst, warum passiert das auf einmal in der Kunst? Und das greife ich natürlich irgendwie auch auf, also weil ich mir die Frage nämlich auch stelle, weil das eine wichtige Frage ist. Ist das denn jetzt, was bedeutet das? Also, weil nämlich die Frage ist, ob die Kunst da nicht auch teilweise missbraucht wird. Also mir fallen auch so Beispiele ein, wie diese furchtbare Gruppe, die, Gott, wie hießen die denn? Dieses Zentrum für politische Schönheit. Die ja dann auch immer so unter dem Deckmantel der Kunst, aber eigentlich irgendwie so eine komische, also am Anfang war es vielleicht noch ganz gut, aber irgendwann wurde es dann einfach bloß noch blöd vorhersehbar. Es wurde irgendwann sehr vorhersehbar und es hatte halt nichts damit Kunst zu tun, mit irgendwas, also was ich mit Kunst verstehe, die sich dann aber immer mit dieser Kunstfreiheit rausgeredet haben, wenn es brenzlig wurde. So. Oder auch der Böhmermann, der ja auch einfach ein knallharter Ideologe ist. Und aber dann immer, wenn es brenzlig wird, meint er, jetzt ist es wieder Kunst und sowas. Also das sind so schwierige Tendenzen, die ich problematisch finde. Und da hatte ich mit der Angela Fette im letzten Podcast drüber gesprochen, so wie kommt das, dass sich das da so breit macht jetzt auf einmal. Ich habe die Berlin Biennale nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, was da so gelaufen ist. Das ist natürlich, und dieses ganze Thema Ukraine ist natürlich so aufgeladen, da müsste man sich mal im Detail angucken. Worum es mir jetzt hier bei dieser Arbeit geht, ist eigentlich, ja, ist eine gute Frage. Kein Gott, kein Staat, kein Internet ist ja erstmal so eine linke Kampfparole eigentlich gewesen. Ne? Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland oder kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. So, das kommt ja so ein bisschen aus dieser Ecke irgendwie. Und ich fand es irgendwie sinnvoll, diese Kritik, diese so eine Art Systemkritik eigentlich mal zu aktualisieren. Das ist ein Update eigentlich dieser Kritik, die ja erstmal Ideologiekritik ist, die sagt, wir sind erstmal gegen die Obrigkeit, gegen verschiedene, weil ich der Meinung bin, und das würde ich damit vielleicht verbinden, dass dieses Internet, diese Idee Internet mittlerweile eigentlich in Ansätzen eine eigene Ideologie geworden ist, die sehr wirkmächtig geworden ist, in verschiedensten Komponenten, dieses Dezentrale, da sind so verschiedene dieser so eine gewisse Form von Kollektivismus, die da drin hängt. Und das ist eine Instanz, meiner Ansicht nach, die, wie gesagt, Ideologieträger geworden ist und auch nicht irgendwie frei und neutral, sondern dazu noch irgendwie technologisch stark motiviert teilweise. Und deswegen war ich der Meinung, man müsste das mal aktualisieren. Also man müsste diesem Satz mal ein Update verpassen. Das mache ich ja eigentlich ganz gerne, dass ich so bestimmte Dinge aus der Geschichte nehme und die dann aufgreife und dann in einen neuen Kontext versetze, verschiebe.
Du, ich habe hier nebenbei ein bisschen meinem Computer rumgesucht.
Ah, ganz kurz, hier ist eine Frage. Tiefdenken-Podcast auf peresphere.de gibt es den Tiefdenken-Podcast.
Ah ja, und wir sind hier live zwischen Düsseldorf und Berlin und schauen eine Arbeit des Künstlers Florian Kuhlmann an, die hier in der Abteilung für alles andere in Berlin-Mitte installiert ist. Zu dieser Frage nochmal, das fand ich ganz interessant. Ich habe hier ein Stückchen Text rausgesucht. Das kam im September. September letzten Jahres über die Ankündigung des damals aktuellen Bahamas-Heftchens raus. Mhm. Und da will ich ein ganz kleines Zitat vorlesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Da wird nämlich über die Documenta gesprochen, weil du das auch angesprochen hattest. Das würde ich gerne kurz vorlesen. Bitte. Jetzt höre ich hier zwar dieses Echo tatsächlich wieder. Vielleicht mache ich ein bisschen leiser mal. Das fand ich einen interessanten Gedanken und überhaupt will ich natürlich gar keine Werbung machen für irgendwelche Sachen, aber dieses Heft kann man sich durchaus zu Gemüte führen. Mhm. Das ist eigentlich eine Ankündigung für ein Gespräch mit Justus Wertmüller über die Rolle moderner Kunst in postkolonialen Zeiten. Und das fand ich gut. Gibt es auch ein Bahamas-Heft dazu und hier steht zu dieser Ankündigung als Fazit eigentlich der ganzen Sache. Was die akademisch versierten Jazzliebhaber der 1950er Jahre schon zur Anpreisung ihrer Lieblingsmusik vorbrachten, ist heute weit umfassender. Die gerne akzeptierte Erwartungshaltung an Künstler aus Ländern, in denen Hautfarbe und Physiognomie der Bevölkerungsmehrheit auf einen nicht weißen Hintergrund hinweisen. Nicht-europäische Künstler haben in Aussehen und Werk zu repräsentieren, was postkoloniale Kunstrichter von ihnen erwarten. Sie müssen als die Stimme des Urwalds bestehen und vor Vielfalt und Rhythmus strotzen. Ihr Werk ist vorab dazu bestimmt, im Gestus der Rebellion die Stimme ursprünglicher und ungebändigter Natur gegen die Zivilisation zu repräsentieren. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass die das so prägnant auf den Punkt bringen. Das war natürlich ein bisschen streitbar, aber von der Sache her, als ich bei der Documenta war, fand ich das auch schwierig, was da los war. Ja, überall war alles aufgebastelt, man muss überall mitbasteln, man muss Betroffenheit zeigen, man ist auf jeden Fall mit dem Anschauen, mit dem Mitdiskutieren auf der richtigen Seite, so, aber trotzdem im als Ob-Modus der Kunst. So. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung. Das wollte ich nur mal als Zitat hier mit einbringen, weil wir da eben drüber gesprochen hatten.
Mhm. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Schön, dass du sagst, man muss überall mitbasteln. Das finde ich sehr schön. Das ist ja auch schön, dass das aus dem Institut für alles Mögliche kommt, weil das macht es vielleicht auch so seltsam, dass man das ja eigentlich alles irgendwie mal wollte, also auch so, und jetzt steht man irgendwie da und denkt, vielleicht will man es doch wieder nicht, wo ich das gar nicht so blöd da so runterbrechen will. Nein, das ist dieses Mitmachen, dieser Zwang zum Mitmachen, und da geht für mich so ein bisschen echt, da habe ich ein Problem mit, weil ich eigentlich, wenn ich sage, ich muss doch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn ich immer offen war, so dieses Do-it-yourself und auch irgendwie einen demokratischen Ansatz immer interessant finde, auch bis heute interessant finde, hat Kunst für mich auch immer was Elitäres. Und zwar im Sinne von, es ist auch eine interessante Elite, weil es Leute sind, die sich aufgrund ihrer eigenen Arbeit und ihrer langwierigen Beschäftigung mit etwas sehr vertiefen. So, es ist eine vertiefende Elite. Es ist nicht irgendwie eine Elite, die irgendwas zugesprochen bekommt, sondern es sind Leute, die ihr Leben widmen, wir auch irgendwie unserem Leben widmen, bestimmten Themen, uns da rein versteigen und vertiefen und verarbeiten und irgendwann, zumindest ist das die Hoffnung, auch irgendwie zu einer gewissen Qualität kommen. In der Äußerung, in dem, was wir tun, in dem, was wir erzeugen, in dem, was wir denken. So. In diesen Punkten, nicht überall, sondern in unseren spezifischen Punkten. So. Und dieses Mitmachen halt überall, das ist ja das Gegenteil von dem. Also das ist ja so eigentlich so das andere, weil jeder kann ja jetzt und jeder macht mal so ein bisschen was mit. jeder gibt mal so seinen Senf dazu. Das ist vielleicht auch irgendwie ganz interessant, aber es ist halt ein anderes Modell. Und dieses Dokumenta-Modell, das wird ist teilweise so ein bisschen, das wird so ein bisschen als, da fehlt mir die, das wird mir zu sehr glorifiziert. Deswegen muss man das kritisieren. So. Da muss man mal sagen, es ist schön und gut und das kann man auch machen, aber irgendwann wird es dann halt auch irgendwie so ein bisschen so, es darf halt nicht so ein Kindergartennummer werden, weil es am Ende auch in bestimmten Dingen, da bin ich auch zum Schluss gleich, eine tiefe Beschäftigung braucht, eine vertiefende Beschäftigung braucht, um eine Qualität zu erreichen. Das ist in jedem Job, in jedem Beruf, in jeder Profession so. Ne?
Ja, das finde ich ganz genauso. Und deswegen ist eben diese Geste, dass alle sollen mitmachen, alle sind eingeladen, alle sind zugelassen, alles ist inklusiv.
Ja.
Ja. Also ich will jetzt das nicht in andere Debattenfelder ausweiten, überhaupt nicht. Aber dieses Mitsprechen können, das ist ja eine große Qualität, aber diese Freiheit, sprechen zu dürfen, die eigene Meinung kundtun zu dürfen, dafür nicht bestraft zu werden, in diesen Ländern, in denen wir uns hier bewegen dürfen. Das ist natürlich ein krasses Privileg und das will ich auch nicht abdiskutieren sozusagen, aber es nivelliert sich dadurch auch, ne? Weil dadurch, dass alles inklusiv und gleichmäßig wertvoll ist, ist eben das, genau wie du das sagst, dieses Vertiefen um etwas ist dann eben genauso wertvoll wie ein Kommentar, der dann bei so einer Bastelgruppe dabei ist, sozusagen.
Ja, so ähnlich, genau. Und das, warst du fertig?
Ich glaube, ich war fertig. Also das Thema ist ein bisschen ausufernd, deswegen, und man muss natürlich auch vorsichtig sein, dass man jetzt hier nicht in so komische Kerben haut. Das ist natürlich eine schwierige Thematik. Ich will auch überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Regionen auf der Welt gibt, da wird man gesteinigt für seine Ansichten, gesteinigt für die eigene Ausrichtung, identitäre Vorstellung, wie auch immer. Das will ich nicht abmindern sozusagen. Aber die Frage, die mich daran natürlich interessiert, ist natürlich, was hilft das, wenn sich das Leute, die hier in diesem Bereich der Welt sozusagen ein Privileg haben, dadurch, dass sie zeitgenössische Kunst verstehen können und in die Zeit haben, sich damit zu befassen und dann aber gegängelt werden in pädagogischen Mitbastelzirkeln sozusagen, dann da mitzubasteln, ja, und sich dann damit auf der richtigen Seite wähnen, da stellt sich natürlich die Frage, was ist das für eine seltsame Geste eigentlich?
Ja.
Was macht das eigentlich? Das ist auch eine Frage, das ist überhaupt keine Antwort. Ja. Ich kann mich da auch völlig vertun. Ja. Aber die Frage ist natürlich, was tut das? Was tut das mit einem Leiden einer Bevölkerung auf der anderen Seite der Welt, die quasi ihre Heimat verliert, weil das Grundwasser ansteigt, weil der Meeresspiegel steigt? Oder was tut das mit einer verfolgten Minderheit, die verfolgt und umgebracht wird auf bestialische, auf barbarische Weise. Ja, was ist das eigentlich für eine Haltung von Kultur, Hochkultur, zeitgenössischer Kunst und Kultur, die dann hier zelebriert wird als die Schau, die wichtigste Schau der westlichen Welt, so wie sie sich ja selber bezeichnet. Das ist schon. Und das will ich überhaupt nicht einordnen oder beantworten können, das kann ich gar nicht, aber es ist ja schon spannend, sich das mal vor Augen zu führen, sich mal so diese Fragen ein bisschen zu fragen, ne? Was macht das eigentlich? Jetzt höre ich mal auf zu reden, ist schon besser.
Ja, ist gut, es ist ganz wichtig, dass wir drüber reden, weil also man kann natürlich, was du als Frage offen lässt, lassen wir so stehen. Ja? Wir können das natürlich gar nicht. Was sollen wir dazu sagen? Ich kann das auch nicht, ich kann dazu nicht die Antwort geben, wie sich das. Nee, das lassen wir als Frage stehen. Was aber interessant ist, was macht das hier? Was passiert hier? Weil das, was wir erlebt haben, ist ja teilweise nämlich die Negierung zumindest mal oder zumindest mal die ganz starke Vernachlässigung des Künstlers, des Individuums, des individuellen Denkens. Das ist ja der entscheidende Punkt, wo du auch schon gesagt hast. Ich meine, das ist ja einfach, man kann ja viel über Europa schimpfen und man kann wirklich viel. Man muss das ja auch nicht sagen, dass das hier, man muss das ja nicht alles glorifizieren. Aber es gibt bestimmte Leistungen, die diese europäische westliche Kultur verbracht hat. Und das ist nämlich, dass wir das individuelle Denken akzeptiert haben. Dass wir gesagt haben, es gibt sowas wie einen Autor, es gibt sowas wie die einzelne Personen, die durch die Kraft ihrer eigenen Gedanken, Ideen eben wirkmächtig werden. So. Und das ist eine spezifische Erscheinung der europäischen, das haben wir Europäer, haben das irgendwie hinbekommen. So. Das hat auch seine Nachteile mit perversen Formen des Egoismus und Individualität und all das, womit wir alle zu kämpfen haben. Aber das ist auch eine Leistung. Und das wird eben halt in diesem Mitbastel-Angeboten, wird die halt eben negiert. Und das ist erstmal die Frage, genau, du hast doch ganz richtig gesagt, was bringt das denn? Ja? Also man kann ja durchaus sich mit den Problemen beschäftigen, die wir hier haben und auch die unsere Kultur hervor. Wir brauchen mal gar nicht so weit in die Kolonialzeit zurückgehen. Da können wir Anfang des Jahrtausends gucken, was da im Nahen Osten gelaufen ist und immer noch läuft, woran wir beteiligt sind. Aber wir müssen trotzdem, finde ich, und das ist der Punkt, man muss eine Kritik entwickeln an uns selber, das ist auch richtig, aber wir müssen uns deswegen nicht das, was wir geleistet haben als Kultur, sollten wir bitte auch versuchen zu bewahren, das fände ich sinnvoll. Ne? Nämlich auch diese Idee eines Künstlers, und da sind wir bei uns wieder, ne? Also eines künstlerischen Individuums, das Dinge schafft, eines schöpferischen Geistes. Das ist eine kulturelle Leistung, und die würde ich gerne bewahren, das fände ich sinnvoll. Und das ist so ein bisschen an dieser Documenta-Geschichte auch aufgebrochen. Ne? So eine und das ist dann vielleicht auch, und da sind wir nämlich bei diesem kein Gott, kein Staat, kein Internet. Für mich ist dieses Internet hat sehr viel in der kollektiven Idee, mit dem Kollektiv zu tun. Auch das Kollektiv kann man drüber reden, aber wenn es dominant wird, wenn dieses Kollektivistische dominant wird als Paradigma, dann würde ich sagen, müssen wir es zumindest mal benennen, müssen wir sagen, ey, das ist eine Ideologie und wollen wir die? Ja, so, wollen wir das haben? Was heißt das für uns? Auch als Künstler, als Menschen, als und so weiter und so fort.
Also ich glaube, spannend finde ich vor allen Dingen den Aspekt des eigenen Misstrauens, dass man Sachen vielleicht äußern darf, die vielleicht einfach erstmal einen Stand der Dinge zeigen, ne? Und wo man auch selber eventuell feststellen kann, das hatte ich als Person oder als Gruppe oder als in einem Werk geäußert, aber jetzt ist das, jetzt aktualisiere ich das, jetzt gibt es eine Frage dazu, jetzt gibt es einen neuen Aspekt dabei. Also, dass Dinge unfertig sind, dass Dinge durchdacht werden können, dass Kritik erlaubt ist, dass man auch einfach mal daneben liegen kann, dass man vielleicht mit einem Gedanken auch einfach mal voll daneben liegen kann. Das finde ich eigentlich eine super. Das finde ich ein tolles Plädoyer, weil was ist schon fertig und was ist schon richtig? Ne? Und aus welcher Perspektive wäre das sowas? Und das ist, da kann ich auf jeden Fall deutlich mitgehen und nachvollziehen, dieses, dass es eine Möglichkeit gibt, einen Raum zu haben und sich da drin zu finden und zu entwickeln. Das ist natürlich ein total großartiges Privileg und da bin ich absolut deiner Meinung, das sollte auch genutzt werden. Aber was hat es jetzt, sag's nochmal zusammenfassend, ich glaube, ich habe es auch schon wieder vergessen oder nicht ganz zugehört, keine Ahnung. Was haben jetzt Gott, Staat und Internet miteinander zu tun? Dass das eine Kampfparole ist, das ist sicher allen aufgegangen und die erinnern wir gut, aber wie ist diese Aktualisierung jetzt? Wo führt es? Ich meine, die ist auch schön an der Wand, die ist glatt, die ist schwarz auf weiß, die steht da gut, die ist. Kann man die kaufen?
Bitte?
Kann man die auch kaufen? Ich meine, jetzt ist die einmal so schön und glatt an der Wand. Jetzt,
ja, selbstverständlich kann man die kaufen. Also ich dachte, vielleicht mache ich einen NFT draus. Man kauft den Satz. Den Satz in Areal, schwarze Areal-Typografie. Und das Einzige, was man dann, wo der preisliche Unterschied ist, dann die Größe. Je nachdem, was man zahlen will, kann man den Satz an verschiedenen Größen. Maximale Größe.
Wie steht denn eigentlich der Inhalt zum Geld? Oder anders gefragt, jetzt hier auf Instagram, wie steht denn eigentlich gute Kunst zu den Likes? Ja, also wird die Kunst größer, wenn man mehr Geld bezahlt, oder wird es bessere Kunst, wenn mehr Likes drunter sind? Wie ist das?
Das weiß ich, aber du hast die eine Frage jetzt, die haben wir noch gar nicht beantwortet. Du musst da ein bisschen Fokus haben, bitte jetzt.
Ich versuche hier einfach so ein paar mehr Fragen mit reinzuschmeißen. Ich glaube, ich muss ja schon nachdenken, dass wir mit den anderen noch so ein bisschen verhandeln.
Also ihr wollt ja die eine Frage, die wollen wir wirklich beantworten. Also eigentlich ist es ja immer ein Misstrauen gegenüber Autoritäten. Punkt. Und es ist irgendwie eine Aktualisierung von Aufklärung. Also kein Gott ist ja erstmal, ich bin ja nicht gegen Gott. Ich habe ja gar nichts gegen Spiritualität, im Gegenteil. Und ich habe auch eigentlich nichts gegen den Staat, wenn man ihn in seinen Grenzen verweist. Beim Internet muss man halt eben gucken, obwohl das für mich eigentlich auch immer ein Abwehrkampf ist. Aber letztlich ist das für mich die Idee von Aufklärung. Also da sind wir nicht auch wieder bei der europäischen Idee, nämlich zu sagen, ich lehne mich erstmal auf gegen eine bestimmte Obrigkeit. Ich sage, das ist zwar schön und gut, dass es die gibt, ich akzeptiere die auch, aber ich möchte nicht, dass die mein Leben bestimmt. So, kein Gott. Und das Gleiche gilt für den Staat. So, es ist sinnvoll, dass wir ein Staatswesen organisieren, und auch wüsste nicht richtig, wie man derzeit Demokratie anders organisieren sollte in diesem großen Maßstab. Aber es gibt halt irgendwo Grenzen bei all diesen Geschichten. Und beim Internet ist das ähnlich. Es ist natürlich mittlerweile auch eine Technologie, die nicht totalitär ist, aber die halt unseren Alltag durchdringt und eigene Logiken auf mit sich bringt. Und so am Montag bin ich in Kiel zu Gast zur Entwicklung eines digitalen Masterplans. Keine Ahnung, was wir da machen wollen, aber weil man das jetzt eben machen muss, den digitalen Masterplan.
Aber es klingt gut nach Digitalisierung und nach staatlich auf, klingt auch wie bezahlt am Ende.
Ja, genau. Genau so. Also das ist so ein Ding. Also es geht im Prinzip, es bewegt sich in der Tradition der Aufklärung, es ist eine Kritik an Autoritäten und Obrigkeiten, und worum es mir geht, dabei einfach mal festzuhalten, okay, wir sind also das ist kein Gott, das haben wir irgendwie mal hinter uns gekriegt, wir haben die Pfaffen aus den entpolitisiert, auch den Staat haben wir demokratisiert. Und jetzt müssen wir überlegen, ist das eine These, der man nachgehen muss mit dem Internet? Ist das eigentlich auch was? Wie gehen wir damit um? Weil das ist eine eigene Setzung. Eine eigene, so. Und das wäre für mich sozusagen so eine Aktualisierung, Update der Aufklärung.
Ich finde es sehr spannend. Ich möchte jetzt ja auch gar nicht so sehr das Fass aufmachen, aber spannend, vielleicht an anderer Stelle. Das müssen wir vielleicht auch mal, wenn wir uns mal wieder treffen, aber inwieweit Demokratie natürlich auch ein Herrschaftsverhältnis ist und natürlich auch eine Obrigkeit ist, und der Zwang zum Mitmachen und der Zwang zum Stimmen abgeben und der Zwang, sich eine Meinung bilden zu müssen und dafür oder dagegen sein zu müssen. Ich glaube, das ist am Ende nicht so weit weg von den Formaten, die wir auf der Documenta sehen konnten zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das gehört zusammen. Ich glaube, das ist das Format der Interaktivität, der Partizipation, der Inklusion, der freundlichen Richtigstellung und Einforderung von Rechten. Ich glaube, das ist in der Kunst das Format der Demokratie am Ende. Und ob das ist, und für wen das gut ist und ob das eine Befreiung ist von Obrigkeit, das wage ich sehr zu bezweifeln, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Form von Herrschaft. Aber, lieber Laum, jetzt geht es ja weiter um deine Kunst. Wir haben hier übrigens, vielleicht für Leute, die noch eingeschaltet haben, wir sind hier live verbunden in Düsseldorf, Berlin. Und wir zeigen eine Arbeit von Florian Kuhlmann. Florian Kuhlmann hat eine Textarbeit entwickelt für unsere Wände im Institut für Alles Mögliche, in der Abteilung für Alles Andere, ganz spezifisch hier in Berlin-Mitte. Und jetzt macht man einen ganz starken Bruch. Wir haben übrigens auch einen Filter eingeschaltet, den gibt es hier auf Instagram. Das ist der Aura-Filter. Und damit verbunden ist auch die nächste Frage.
Die würde ich gerne mit so einem kleinen Zitat wieder beginnen wollen. Ich habe das hier mal ein bisschen weiter gelesen und ich bin natürlich auch großer Fan von Walter Benjamin. Jetzt muss ich aber mein Textfensterchen wiederfinden. Und habe über ihn und seine Begrifflichkeiten der Aura lesen können. Und die Aura bei Walter Benjamin wird eben gedeutet als die Aura des Kunstwerks wird von zwei Aspekten beeinflusst. Erstens der technischen Reproduzierbarkeit, die dem Kunstwerk das Hier und Jetzt, seine Echtheit und seine Tradition nimmt. Und zweitens der Betrachtungsweise des Kunstwerkes, die sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert hat. Nach Benjamin hat das Kunstwerk keine transzendierende Funktion mehr. So geht zum Beispiel die den Ikonen eigene Göttlichkeit im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit verloren. Durch die anderen Betrachtungsweise Benjamin wird das Kunstwerk aus einem metaphysischen Rahmen in einen sozialen gestellt und wird politisch. Diese Entwicklung trägt ebenso zum Verlust der Aura bei, wie der Verlust seiner Echtheit. Das ist natürlich hochspannend, weil du entwickelst Kunstwerke, du entwickelst Textstücke, Textbilder, Bildtexte für Instagram, also Social Media und damit natürlich auch für Orte, die per se keine Lokalität besitzen, sondern die per se online sind, die damit mit jedem Bild, mit jedem Zuschauenden, mit jedem Endgerät wiederholt, kopiert, reproduziert werden und damit per se eigentlich nach Benjamin keine Aura besitzen dürften. Jetzt ist es aber so, mit unserem Aura-Filter hier auf Instagram kommt natürlich ein bisschen Aura zurück. Wie ist denn das mit, wie siehst du das? Gibt es da, kannst du da anknüpfen? Ist das, gibt es da einen Verlust oder?
Ja, doch, absolut, ja. Nee, ich glaube mit Aura, das ist gar nicht das, was mich interessiert. Also interessanterweise kommt die Aura eigentlich erst wieder ins Spiel, wenn Geld ins Spiel kommt. Also auch Geld erzeugt eigentlich Aura. Das ist aber auch ganz lustig. Ich hatte das, das habe ich nicht selbst festgestellt, sondern das kam mir letztes vor, als diese NFT-Geschichten losgingen. Da habe ich ein Interview gemacht mit dem Thomas Zitzewitz. Und wir haben uns so durch Zufall auf Twitter getroffen und haben uns darüber unterhalten. Dann erzählte er mir so, was er an diesen NFTs so spannend fand. Und das war, der Hintergrund war, er saß zu Hause während Corona in diesen Lockdowns und er ist sonst immer ständig auf Ausstellungen unterwegs und in Kunsträumen. Und dann konnte er diese Kunsträume nicht mehr sehen, konnte die nicht mehr besuchen und hat sich das alles online angeguckt. Und irgendwann hat ihn das so angeödet. Er fand das nicht mehr schön, er fand das nicht mehr interessant. Also es war langweilig geworden. Und dann stieß er auf diese NFTs und auf einmal hatten diese NFTs, die er dann gesehen hat auf dem Screen, die hatten für ihn dann wieder so eine Aura. Und ich finde, also ich kann das nachvollziehen. Auf einmal hatten die wieder so, dass die, auf einmal dadurch bekamen die wieder so eine Unikat- und Originalcharakter und hatten wieder etwas. Er meinte, sie haben eben eine Aura. So, auf einmal war die wieder da und das hat ihn dann furchtbar fasziniert über Monate hinweg, dann angefangen NFTs zu sammeln. Und jetzt ist das bei mir, wie gesagt, wenn jetzt so eine Arbeit verkauft wird, dann ist das vielleicht auf einmal auch, man kriegt die auch sowas Aura, so ein Aura, dann ist die auf einmal an einem Ort, dann ist die auf einmal in diesem, also vielleicht hat die für dich jetzt auch mehr Aura als für mich, weil du siehst sie natürlich jetzt wirklich im Original irgendwo als Werk an der Wand.
Ich tänze auch extra immer hier ein bisschen vor dem Gerät so hin und her, damit auch Größenverhältnisse klar werden, damit auch klar wird, dass
es hier. Das hat dann vielleicht auch schon was Auratisches. In dem Moment ist es dann vielleicht auch Kunst. Aber ich finde vielleicht auch, was mir auch wichtig ist, ist, ich merke, also das ist für mich ist das eigentlich auch mehr, also das ist ein Zeichen. Ich setze Zeichen. Das ist auch keine Kunst, die ich für Instagram mache oder für Social Media. Darüber geht sie, aber das ist ja austauschbar. Das geht ja eigentlich über jede Plattform. Es geht, momentan ist halt Instagram der Kanal der Kunst. Das funktioniert halt darüber ganz gut, aber letztlich ist es irgendwie sind es Zeichen, die sehr prägnant funktionieren, die sehr schnell wahrgenommen werden. Und bei denen es mir also eigentlich nicht um eine Aura geht. Also ich glaube, das ist mir auch nicht wichtig. Ich sehe für mich eigentlich, das hat für mich auch eher, was ich da mache, ist eher so ein Versuch der Kybernetik, also der Steuerung. Also Signale senden, Signale rausschicken, Signale empfangen, dann kommen die Likes dafür zurück und dann werden die auch, was ich richtig toll finde, ist, wenn die Arbeiten dann irgendwo wieder abfotografiert werden, weil sie natürlich catchy sind und dann tauchen die irgendwo anders wieder auf und dann so wandert dieses Signal durch die Welt, durch diese digitalen Kanäle. Also zum Beispiel ist das mit dieser letzten, diese The Internet Told Me It Was Okay, die war jetzt im Corneli Münster zu sehen und irgendwann machte mich immer noch aufmerksam, dass die auf Tumblr total rumgeht. Also Tumblr gibt es wohl immer noch. Ich wusste das nicht. Und dann hat mir jemand so einen Tumblr-Link geschickt. Und dann hatte sie jemand, dann ist diese Arbeit fotografiert worden und ist also hunderte Male geteilt und in weiteren Tumblr-Blogs und sowas. Das finde ich natürlich super. Also das finde ich total geil. So, dann ist die aber auch nicht mehr, das hat dann nichts mit Aura zu tun, sondern das ist dann ein Zeichen. Das ist einfach ein Signal, das rausgeht. So eine Art, mehr so eine Art Meme vielleicht. Reproduzierbar und lebt aber halt auch einfach davon, dass es immer wieder geklickt und aufgerufen und vervielfältigt wird. Und das ist auch völlig okay.
Für alle, die zuhören und die das sehen, vielleicht zum Hintergrund, es gibt eine Arbeit von Florian Kuhlmann im Kunsthaus NRW, Kunsthaus Nordrhein-Westfalen in Corneli Münster. Das wird dort auch zurzeit präsentiert in der Sammlungsausstellung.
Ja.
Und das sieht ganz ähnlich aus, ist natürlich nicht so schön groß wie hier bei uns in Berlin. In Berlin ist sowieso alles viel größer und besser, aber ich meine, es ist auch ein kleines Örtchen, damit haben sie das natürlich ein bisschen. Aber die Umgebung ist ganz schön dort zu sehen. Und worauf ich auch noch kurz hinweisen möchte, zweiter fast Werbeblock, es gibt ein Forschungsprojekt, und das gab es bis vor 2-3 Jahren, über das Kopieren von Inhalten und den Zustand des, ja, der Originalität, des auratischen Aufladens, der Aura sozusagen, die dadurch entsteht, dass eben etwas, ein Kunstwerk, das dadurch eigentlich zur Kunst wird, zur Besonderheit wird, dass es eben kopiert wird und eben nicht als Original vorliegt. Ja? Also genau der gegenläufige Prozess, gegenläufige Behauptung zu Benjamin, dass die Kunst von ihrem auratischen, von ihrem Erlebnis, von ihrem Vorort, von ihrer Authentizität etwas einbüßt und dadurch die Aura verliert, gibt es eben auch diese Idee, diese Behauptung, dieses Forschungsprojekt von Michael Kagel und Franz Kahnmeier. Wir haben in Wien dazu geforscht und verschiedene Ausstellungen gemacht, die sich eben rund um das Thema Kopie in der Kunst, der Vorgang des Kopierens als ein Prozess der Echtheit sozusagen, der künstlerischen Authentizität oder der Entfaltung des künstlerischen durch den Vorgang des Kopierens überhaupt erst ermöglicht wird. Und das, nur mal so am Rand erwähnt, könnte ganz interessant sein, eben auch, weil du sagst, es gibt dieses Vervielfältigen, es gibt dieses Teilen, es gibt dieses Fotomachen, wiederholen und wieder auf Tumblr, Instagram oder sonst wo hinstellen. Genau. Wir hatten so tolle Fragen vorhin, wie geht das denn jetzt hier weiter eigentlich?
Ja, wir haben ja unser Konzept haben wir ja aufgegeben. Ne? Also ich glaube, wir machen das jetzt, wir hatten ja gesagt, wir interviewen uns gegenseitig, aber das machen wir jetzt, glaube ich, nicht, sonst sprengen wir ja völlig den Rahmen. Aber wir liegen ja eigentlich ganz gut in der Zeit, eine Stunde ist rum, wir haben noch zwei Fragen, kann ich dir ja jetzt mal stellen. Aber wie viele Likes ist Kunst denn gute Kunst?
Ja, warte mal jetzt, das ist eine schwierige Frage jetzt hier. Also, das ist natürlich interessant zu fragen, weil wenn wir uns über Öffentlichkeit unterhalten, beziehungsweise Kunst, die zur Kunst wird, weil sie öffentlich wird, weil sie der eigenen, den eigenen Denkraum entspringt und größere Kreise zieht, vielleicht von weiteren Personen wahrgenommen wird, vielleicht auf einer Ausstellung ausgestellt wird, ja, vielleicht vorgestellt wird, Diskurse eintritt und so weiter. Und dadurch eigentlich zu einem künstlerisch verhandelbaren, künstlerischen Werk eigentlich wird, dann ist natürlich das Leiden in dem Sinne ein Beweis, eine Beweisführung der Öffentlichkeit, die ein Ereignis der Öffentlichwerdung eines Gedankens, ein Kunstwerk, eine Äußerung, du nennst es Setzung, teilgenommen hat. Und dadurch ist natürlich sozusagen das Leiden in dem Zusammenhang der direkte Beweis eines Veröffentlichungsprozesses und dadurch natürlich Teil der Kunstwerdung, sozusagen das Verlassen des eigenen Ateliers, Verlassen der eigenen Gedankensphäre. Und immer würde ich schon sagen, ist das eine ganz seltsam runtergebrochene Art und Weise der guten Kunst. Ja. Es braucht natürlich so eine Art Echoraum, so eine Art Kammer, in der dann sozusagen eine Rekontextualisierung stattfindet oder ein Rückbezug stattfindet, ein darauf sich beziehen stattfindet. Aber wenn du zum Beispiel sagst, deine Kunst wird geteilt bei Tumblr, bei Instagram, bei in anderen sozialen Kanälen, dann gibt es natürlich eine Einordnung, eine Zuordnung, eine Kontextualisierung, die wahrscheinlich nichts mehr damit zu tun hat, wie das ursprünglich gedacht war.
Ja, aber ist okay.
Aber die stattfindet. Und dadurch könnte man natürlich genauso runtergebrochen auch behaupten, okay, umso mehr Likes, umso besser die Kunst. Ich würde das jetzt einfach mal hier so herstellen.
Ja.
Ich hoffe, du widersprichst mir jetzt sofort.
Ich bin mir, aber... Also was geht in mir vor? Ich bin, vielleicht ist das richtig, ja. Also eigentlich muss man die These erstmal so wahrnehmen, muss man erstmal so annehmen. Weil die andere These ist ja so eine Krücke, die man sich so selber bastelt, wenn man irgendwas macht und man kriegt dafür dann keinen Zuspruch. Oder man kriegt wenig Zuspruch oder wenig Likes. Dann denkt man sich immer so, ja, das ist jetzt irgendwie tolle Kunst, die versteht nur keiner. Das ist ja dann so das, was man sich so einredet. Jetzt andere, und das kann man natürlich auch begründen, weil man dann immer an all die Künstler denkt und Autoren und Kreativschaffenden, die zu Lebzeiten eben niemand kannte und dann später erst verstanden wurden, die also auch keine Likes bekommen hätten jetzt. Also gibt es ja genug etliche Werke, die wenig Likes, keine Likes bekommen hätten zum Zeitpunkt ihres Erscheinens, aber dann eben heute vielfach geliked werden. So, also das ist natürlich so ein Problem und da, aber sie werden dann halt auch heute viel geliked. Und deswegen muss man eigentlich erstmal sagen, ja, also wenn es viel Likes gibt, dann ist es auch gute Kunst. Dann hat es irgendwie gute Kunst im Sinne von, es hat viele Leute erreicht und viele Leute können damit was anfangen. Oder es ist halt einfach so, die Leute haben sich, oder das Kunstverständnis der Menschen hat sich weiterentwickelt, sodass dass immer mehr Leute in der Lage sind, dem zu folgen, was Künstler sich da ausgedacht haben. Ist schwierig. Also wenn man sich natürlich jetzt diesem Like-Diktat unterwirft, dann hat natürlich auch irgendwie diese Mitmachkunst der Documenta ihre Legitimation. Ne, alle machen mit, alle liken fröhlich, alles ist schön, alle sind dabei. Und dann ist natürlich auch irgendwie eine Kunst, die eigentlich alle verstehen. Die muss ja jeder verstehen können, damit es viele Likes gibt. Aber es gibt eben auch gute Dinge, die intuitiv zugänglich sind. Das macht ja gute Kunst. Also ganz ehrlich, ich habe da keine Antwort drauf. Also Es gibt gute Kunst, die keine Likes gibt. Es gibt auch gute Kunst, die viele Likes gibt.
Du, ich finde es ganz spannend, weil also mir fallen noch zwei Sachen dazu ein, weil die eine es gibt ja auch die entsprechend andersrum Haltung, die genau konträre Haltung, die eben sagt, weil es gute Kunst ist, weil es eben nicht eingängig und nicht gut verständlich ist, weil es eben keine Likes hat, deswegen ist es eigentlich gute Kunst.
Ja.
Kann es gute Kunst sein. Auf der anderen Seite fällt mir natürlich auch noch Gewalttätigkeit der Geschichtsschreibung ein. Ne? Also Dinge, die sich durchsetzen, Dinge, die in unseren Geschichtsbüchern heute stehen, das sind immer die gewalttätig gewordenen, die Überlebten,
ja.
die ja. Sieger der Geschichte, ja. Wenn man so sagen ja. möchte. Ja. Denn alles, was untergegangen ist bis hierher,
ja.
das hat es auch nicht in die Geschichtsbücher geschafft. Alles, was
ja.
Ausgerottet worden ist, alles, was der Geschichtsschreibung des Gewaltmonopols nicht entspricht,
ja.
das hat es nicht in Geschichtsbücher geschafft. Das gibt es in dem Sinne offiziell nicht. Das sehen wir ja jetzt auch wieder an der Geschichtsschreibung aus der russischen Perspektive, so wie es uns zumindest aus westlicher Perspektive präsentiert wird, dass es ja sich nicht um einen Krieg, sondern um eine Sonderoperation handelt, dass es ja der Kontinent vom Faschismus befreit werden muss und so weiter. Und das ist natürlich am Ende die Art und Weise, wie Geschichte rückblickend aufbereitet wird. Ja, aus einer Perspektive und in dem Moment aus der dominanten Perspektive, die sich gegenüber den jeweils untergehenden Imperien durchsetzt. Und so sehe ich das, ein bisschen ähnlich sehe ich das auch mit Künstlerinnen, Kunst, Kollektiv, Geschichten, ja, also wenn es ein Goethe schafft, sich einen Hof eines Gutsherrn oder eines Königs anzusiedeln und da eben seine Theateraufführung machen kann und dafür bezahlt wird, ja, dann wird der Sachen produzieren, die am Ende übrig bleiben. Das ist völlig klar. Die gibt es heute und die gibt es heute und das ist gesetzter klassischer Klassikerstandard, Kulturstandard in unserer Sphäre. Andersrum, alle die genialen Leute, die das eben nicht gut konnten, die es eben nicht geschafft haben, sich die Likes zu holen, damals sozusagen, die finden nicht statt, die gibt es nicht. Die sind eben mit untergegangen im Laufe der Geschichte und so weiter. Also diese beiden Extreme, die fallen mir noch mit ein, dass das klärt die Frage nicht, aber das trägt natürlich zur Problematik der Sache bei.
Ja, es gibt noch, alles richtig. Ich würde dem gerne noch einen interessanten Aspekt hinzufügen. Und zwar, dass also ein Like ist ja eine öffentliche Bekundung von Gefallen, von Zuspruch. Und jetzt wissen wir das ja selber, also die ganze politische Situation oder die politische Sphäre ist teilweise aufgeheizt, ist schwierig und sie ist polarisiert zunehmend. An verschiedensten Stellen erleben wir immer wieder, dass bestimmte Fragen sehr polarisierend sind. Und das ist natürlich gerade bei Kunst, die sich auch politisch positioniert. Worauf will ich hinaus? Das ist ein bisschen eine Gegenthese, dass der Like nicht unbedingt der einzige Beweis dafür ist, dass etwas wahrgenommen wird, weil ich der Meinung bin, dass mittlerweile Sachen wahrgenommen werden, ohne dass jemand das liked. Also ein schönes Beispiel ist das Gespräch mit dem Freund Nils, dem ich auch dieses Gespräch, Nils Petorodil, der sehr rustikal auf Facebook postet, sehr polemisch, politisch aktiv ist, aber sehr auch sehr hart und auch gegen eine bestimmte in der Kunst- und Kulturszene vorherrschende Meinung polarisiert, sage ich jetzt mal. Und der aber dann unter im privaten Chat, also der dafür von bestimmten Leuten keine Likes bekommt, aber privat die Nachricht bekommt, du, ich finde das toll, was du machst, ich kann das aber öffentlich nicht unterstützen. So. Also das hat der Like, hat nochmal eine ganz eigene Komponente, der auch nochmal, ne, bei bestimmten Leuten, man sieht dann auf Instagram, der hat wieder das geliked, der hat das nicht geliked. Und mittlerweile denkt man das ja auch mit, also auch das passiert ja, dass man weiß, wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist das sichtbar für andere, dass ich das gut finde. Und zuweilen gibt es vielleicht auch Dinge, und das, ich glaube, das sind mittlerweile gar nicht so wenig Sachen, die manche Leute das nicht mehr zeigen wollen, dass sie das gut finden. Also insbesondere dann, wenn es an, also ein schönes Beispiel ist die ganze Debatten um Corona oder auch die Debatten um den Ukraine-Krieg, komplett vermintes Gebiet, wo es durchaus sicherlich Dinge gibt, die auch schwierig sind, wo man Dinge sieht, sagt, ja, das finde ich eigentlich, gehe ich da mit, aber das möchte ich jetzt nicht, dass das öffentlich jemand sieht, dass ich da mitgehe. Oder andersrum auch. Oder ich lehne das ab, aber ich möchte das eigentlich nicht öffentlich kundtun. Also das ist dieser Like, der hat nochmal eine ganz eigene Komponente in diesem Umfeld. Das ist zwar sicherlich bei so einem Picasso-Bild ist das relativ einfach. Das könnte aber schon mittlerweile bei einem Jonathan Mese, der irgendwie innerhalb seiner Kunst den Hitlergruß macht, ist es schon schwierig, als Beispiel, so gegen. Ne, da ist nämlich dann nicht mehr ganz klar, ist man find, also, ne, da ist zum Beispiel, da wird es schwierig.
Aber es ist interessant, weil es auf jeden Fall die Voraussetzung, die Einigung, die den gemeinsamen Konsens geben muss, dass man den Like als eine Ernsthaftigkeit sieht, dass man das ernst nimmt.
Ja, das absolut.
Also, ja. Weil ich kenne Leute, ich würde, weiß ich jetzt nicht, vielleicht nicht 100% über mich durchaus selber mit dazu zählen, dass ich dieses ganze Medium eigentlich eher als ein Spiel betrachte und überhaupt nicht ernst nehme in dem Sinne. Und Herzchen einfach dran mache an Bildchen, die vor mir sind. Es wird runtergerollert und alles, was sich da so zeigt, wird eben angeherzt und fertig.
Ja.
Also auch das, will ich nochmal sagen, ist eine Möglichkeit, mit diesem Medium Instagram natürlich umzugehen. Und das negiert natürlich völlig diesen Gedanken, das meine ich ernst. Das ist das, was ich wirklich denke. Das ist das, was außerhalb dieses Avatar, dieser Persona, dieser Online-Welt, ja, also diese Online-Welt funktioniert oder dieses Instagram-Profil funktioniert dadurch, dass Interaktion hergestellt wird und dann wird Interaktion eben performt sozusagen. Herzchen werden performt, Likes werden performt. Mhm. Aber ob das dann so gemeint ist, ob das dann ernsthaft ist, ob das eine Zustimmung bedeutet dahinter, hinter der, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt viele Leute, da wird einfach angeherzt und fertig. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber ich meine, dass die Dramatik und die Ernsthaftigkeit sich nicht über ein zustimmendes Herzchen sozusagen überhaupt abbilden lassen.
Mhm.
Weil
nee, eigentlich lassen sie das nicht, aber
wird, dass die Interaktion als Spielfeld sozusagen mitbedacht wird. Weil da fehlt mir übrigens ein, ich hatte hier ein wir hatten hier analoge Herzen vorbereitet, um die jetzt hier gleich an eine analoge Kunst anzubringen. Jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, weil jetzt noch draußen im Auto. Werden wir hier in den nächsten Tagen noch anbringen. Die Ausstellung läuft hier für alle Leute, die das hier jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Die Ausstellung läuft jetzt noch eine Woche und kann auf Nachfrage besucht werden. Und wir werden es analog erweitern um Like, Herzchen und genau.
Und das Gespräch lassen wir laufen, ne? Das Spiel, das läuft jetzt im Loop. Eine Woche lang.
Das läuft eine Woche im Loop. Beziehungsweise, wir können ja auch einfach das Live-Video laufen lassen. Da kann man sich gleich vergewissern, was passiert hier eigentlich, wenn hier Licht ausgeht und kein Gas.
Ja. Vielleicht kommen da noch ganz überraschende Erkenntnisse zum Vorschein.
Ja.
Nee, ich fände das gut. Ich fänd das gut, dass wir das wirklich nur den Ton jetzt laufen lassen. Wir gehen jetzt raus aus dem Raum, da ist jetzt nur noch dieses Gespräch, wir beide im Dauerloop, im Gespräch miteinander vor diesem Satz, ohne uns aber. Also das finde ich, das hat für mich eine poetische Kraft, finde ich schöner, als dass wir da jetzt beobachten, gucken, was da passiert, wissen wollen, was da los ist, und dann wir lassen dieses Gespräch jetzt da zurück in diesem Raum. Also das finde ich sowieso eigentlich total schön. Das ist für mich jetzt auch wirklich guter, also das mache ich jetzt zum ersten Mal so mit der Arbeit. Das finde ich super, weil das finde ich einfach schön. Also finde ich eine schöne Vorstellung, dass dieses Gespräch zurückbleibt und dann läuft das da rein, dann kann man dann sich so reinseppen, wenn man wollte. Dass man dann selber auch nicht mehr da ist und auch keine Interaktion mehr hat, sondern das ist jetzt für sich.
Ich versuche mal hier nebenbei so ein kleines so ein Screenshot zu machen.
Ja, mach mal. Oh, das mache ich auch. Und ich hoffe nur, dass dieses
dass du das nicht ausschaltest,
aber einigermaßen okay geworden ist. Weil sich das ja alles wiederholt und spiegelt.
Und loopt. Nee, das hat geklappt. Ich habe den Screenshot gemacht. Super.
Würde ich sagen, lieber Künstler ohne Namen.
Das hat mich sehr gefreut, Florian Kollmann.
75 Minuten war gut.
Wir haben hier in der Abteilung für das andere im riesigen Institut für das Mögliche zu Berlin deine Ausstellung machst, deine Installation vorstellst und dass wir hier prima den ein oder anderen Gedanken ansprechen konnten. Es gibt natürlich heimlich Publikum, das ist hier ein bisschen hinter der Kamera versteckt, aber genau.
Super, gut.
Vielen Dank, schönen Abend. Und
wir sprechen die Tage, ne? Wegen allem anderen. Gut, also machen wir hier Instagram, machen wir Schluss. Du machst aus. So. Der Podcast läuft noch einen Moment weiter. Aber auch hier geht es jetzt zu Ende. Wird noch kurz die Technik eingestielt. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss.
Ich hatte den Eindruck, es waren so neue Leute.
Ich glaube, der hört uns jetzt gar nicht mehr. Hier ist Ende. Hallo, Künstler ohne Namen?
Erzähl.
Also die Situation ist folgende, der Podcast läuft noch, aber die Instagram-Situation ist beendet. Und hat so den Podcast vergessen.
Naja, genau.
Und deswegen rufe ich da jetzt nochmal an in Berlin. Und kläre das nochmal ab, dass wir jetzt mal ein abschließendes Gespräch.
Hallo.
Der Podcast läuft noch, lieber Künstler ohne Namen.
Oh!
Vielleicht wollen wir das mal hier noch.
Was wir hier so von uns geben, wurde hier gerade mal hart mit aufgenommen.
Selbstverständlich, aber wir wollen doch vielleicht noch abschließende Worte für den Podcast. Also, ich mache das hier aus. Moment. So, also, lieber Künstler ohne Namen, das war Tiefdenken live. Ein Gespräch im Standardformat. Ich hätte eigentlich gerne mit dir nochmal tiefer und länger über das Institut gesprochen, weil das ja eigentlich auch ein. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Das machen wir irgendwann nochmal, weil das hat sich ja wirklich aus einem winzigen Projekt mittlerweile zu einem Offspace-Imperium gewandelt. Und das ist ja wirklich eine einmalige Geschichte. Es ist ja wirklich eine einmalige Nummer.
Aber weißt du, was wir machen, Florian? Lass uns doch ein extra Projekt draus machen. Machen wir einfach so ein Gespräch nochmal da draus und stellen dabei gleich irgendwas noch vor, weil ich bin ja hier auch am Verfassen irgendwelcher Texte und versuche ja auch da so ein bisschen so eine Art Forschungsprojekt dran zu tun, über Offspaces und über selbstorganisierte Zusammenhänge.
Ja.
Das ergibt auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Möglichkeit, auch so ein Thema nochmal besser miteinander zu besprechen und so.
Finde ich gut. Ja, machen wir ein sogenanntes Follow-up.
Ja, oder vielleicht machen wir mal einen Text andersrum, mal in Düsseldorf oder in, keine Ahnung. Weißt du, vielleicht könnte man das überhaupt als so ein Ping-Pong-Spiel begreifen. Machen wir mal einen Text von dir in Berlin, dann machen wir mal einen Text von mir in Düsseldorf und machen immer mal so lustige Gespräche dazu.
Ja, ist gut. Finde ich gut. Machen wir. Ja? Und dann besprechen wir, genau so machen wir das, so gehen wir weiter vor. Gut, also, vielen Dank für alles. Wir sprechen nochmal parallel über keine Ahnung was und den Podcast setzen wir fort und die Gespräche auch.
Ich mache hier
nach Berlin.
Ja, ich mache hier ein Foto von deiner Sache. Das schicke ich dir
super.
Hoch zu. Dann kannst du damit machen, wie du denkst.
Ja.
Das gewinnbringend veräußern. Und ich schicke dir Bücher. Du musst mir nochmal, schick mir doch per Mail bitte nochmal deine Adresse. Dann schicke ich dir das nochmal so richtig so 2-3 Bücher.
Das mache ich. Und die Bücher, die gibt es dann auch im Shop. Die packen wir auch in den Peripherie-Shop.
Genau.
Dann nehmen wir die auch rein. Gibt es dann auch, also da gibt es Art and Girls, kommen dann da rein. Und dann wolltest du noch eine Arbeit, wolltest du noch machen für den Peripherie-Shop.
Ah.
Was richtig Hochpreisiges.
Ach, richtig, was richtig Hochpreisiges.
Das war da irgendwas.
Denken und da.
Überlegst du nochmal drüber nach. Dann machen wir eine richtig schöne, richtig, was richtig sauteuer muss das sein. Also richtig teuer.
Das ist richtig teuer. Dieses Projekt, das habe ich tatsächlich überlegt, dass Leute mein Herz erwerben können. Also dass es dann verschenkt wird, aber sie müssen mindestens eine Mille an meine Kinder spenden. Und dann
die Schwester natürlich.
Und dann die Schwester, sagt die Schwester.
Ja.
Und dann kann es direkt entnommen werden. Hier ist übrigens, wenn du es mal genau anschaust.
Wir hängen hier mit rum, wir haben alles gehört.
Sind die ja, Kinder.
Wunderbar.
Weil die Kinder ja auch irgendwo hin müssen. Ich konnte die Kinder aber ködern mit Pizza. Jetzt gibt es Pizza, jetzt muss ich Pizza kaufen.
Gut, dann mach das jetzt.
Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Ach so, deine Adresse für die Bücher und?
Alles weiter klären wir so.
Der Artbook Fair, genau. Die Schwester und der Bernhard, die haben heute Morgen sich überlegt, wir wollen zusammen so eine Art kleinen Off-Book-Fair-Buchmesse, so eine außer Independent war auch immer ganz wichtig als Wort.
Also es geht, am Ende geht es darum, unsere Bücher, die bei uns im Keller liegen, loszuwerden.
Ja, das klingt zu so plump. Lass uns das mal.
Sehr plump, aber mit Independent und Ausbildung.
Ja, wenn man da Independent reinmischt, dann klingt das besser.
Mhm.
Ja, ja. Also, Ligum Laum, wir wollen nach Wien fahren. Wir wollen eine kleine Independent-Buchmesse machen.
Ja.
Und wir wollen Künstlerinnen und Künstler einladen, mitzumachen, ihre Bücher, ihre Künstlerbücher mitzugeben und dann präsentieren wir die. So, das war die Idee. Im Salon für Kunstbuch. Der Typ ist, muss mal googeln, der ist total spannend. Bernhard Zeller, der imitiert einen Buchladen, aber es sind alles Originalbücher quasi.
Gut, also wer Bücher hat, ja, und hier den Tiefdenken-Podcast hört, wendet sich an mich oder an das Institut für alles Mögliche.
Ja, das muss man hier, den ganzen Rest, der muss rausgeschnitten werden, das ist doch alles Quark. Das ist nur, dass du das für dich mal so im Kopf hast.
Ja, das ist jetzt drauf, da musst du jetzt machen wir Schluss, bevor wir uns hier weiter um Kopf und Kragen reden. Also ihr fahrt nach Wien und dann, wer hier Bücher hat, der schickt die dann mit, dann kriegt ihr die da verpackt. Ja, super. Dankeschön. Schönen Abend.
Bis wieder. Ciao.
So, Ende. Ende Podcast. Das war's für heute. Tief denken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.